Wunderschönen guten Tag.
Guten Morgen.
Na, wie ist es?
Ja, alles gut, zu Hause halt. Wo sonst? seit einem Jahr.
Bist du da tatsächlich die ganze Zeit daheim?
Ja, also theoretisch dürfen wir ins Büro gehen, aber nur 10% und wir sind natürlich angehalten, zu Hause zu bleiben. Aber ich schaue, dass ich trotzdem so einmal die Woche ins Büro gehe. Also ich sind ja nur 10 Minuten mit dem Fahrrad und dann. Oder ich gehe halt zu Fuß mit dem Hund und damit er halt auch mal sieht, dass es auch andere Menschen außer uns beide gibt. Genau, und deswegen so einmal die Woche oder so gehe ich dann ins Büro, aber normal sind wir beide zu Hause.
Okay, also könnt ihr beide, das ist ja schon mal.
Ja, also bei ihr ist es noch viel mehr mit Stress verbunden, wenn sie tatsächlich ins Büro gehen möchte. Die müssen halt wirklich Fieber messen und so weiter. Und
ach, krass.
Die war jetzt seit Anfang März war sie zweimal im Büro.
Oh, wow.
Ja.
Ja, es war, glaube ich, bei mir jetzt ähnlich. Wobei, ich glaube, wir haben Anfang April haben wir, glaube ich, aufgehört bei uns, ins Büro zu gehen. Und ich war da seitdem einfach gar nicht mehr. Ist schon verrückt irgendwie.
Ja, es ist wirklich komisch. Aber, ja.
Ja, hätte ich irgendwie auch nicht gedacht, dass das uns so krass auf die Füße fällt. Also ich erinnere mich ja irgendwie noch Anfang 2020, als es so erstmal rüberschwappt und ein Kollege so angefangen hat, ja, ich habe mir jetzt mal so ein paar Masken gekauft und wir haben ihn alle verarscht.
Ja, klar.
Und das ist schon verrückt, also wie sich das so in unser Leben gebohrt hat. Aber ja, wir sitzen halt dauernd daheim. Aber ich meine, das ist natürlich der große Vorteil, den wir irgendwie haben. Also du als Softwareentwickler und ich als Product Owner, ich meine, wir müssen halt auch nicht. Das ist halt schon irgendwie ein krasses Privileg, oder?
Ja, von der Arbeit hat sich ja eigentlich ja gar nichts geändert. Mhm. Also ich habe davor schon so einmal die Woche Homeoffice gemacht, nicht weil ich es gebraucht habe, aber es hat halt einfach manchmal gut getan, einfach zu Hause zu sein. Dann habe ich mir einen Tag ausgesucht, an dem ich sowieso keine Meetings hatte. Und dann habe ich halt hier einfach im Fokus gearbeitet. Mhm. Und ja, als es dann angefangen hat, ja, wir müssen jetzt mal 2 Wochen Homeoffice machen. Und dann musste meine Frau Homeoffice machen und ich und zusammen dann zu Hause. Und dann haben wir halt auch gedacht, so, puh, 2 Wochen. Also da waren wir noch naiv. da waren wir naiv und haben gedacht, das ist nach 2 Wochen alles wieder vorbei. Wenn alle mal kurz zu Hause bleiben,
ja, dann ja.
Pandemie vorbei. Und da haben wir dann auch gedacht, das wird natürlich schon hart. Also, weil normalerweise sind wir halt nur 24/7 zusammen, wenn wir im Urlaub sind. Und da ist eh alles egal. Da macht man ja eh nur Spaßsachen und geht ins Restaurant und so weiter. Aber dann halt zu Hause die ganze Zeit zusammen und mittlerweile, gut, ich meine, es funktioniert halt doch irgendwie. Und mittlerweile sitzen wir sogar zusammen in einem Raum.
Das ist ja natürlich so ein bisschen der Vorteil, wenn man sich gegenseitig auch mag, wenn man sich geheiratet hat.
Ja.
Ich kenne genug Leute, da ist es nicht so. Und da ist es natürlich, glaube ich, ganz schön bitter, wenn man den ganzen Tag aufeinander sitzt. Es ist schon, ich meine, es bei uns ein halbwegs ähnlich. Ich meine, die Kerstin ist ja Lehrerin, dadurch war sie jetzt lange Zeit weiterhin trotzdem in der Schule, auch wenn halt, wenn auch irgendwie reduzierter Unterricht stattgefunden hat. Aber du merkst es halt dann, wo jetzt Distanzunterricht ist, und sie hatte sehr früh angefangen, das alles vorzubereiten. Also viele waren ja dann super krass überrascht von diesem Distanzunterricht, der plötzlich passiert ist. Mhm. Und sie hat super früh angefangen, also sie macht das ja schon immer, seit wir irgendwie so in Bayern so eine Lernplattform haben, benutzt sie die mit und stellt super viel Zeug rein, hat halt dann irgendwann angefangen, so, okay, das ist absehbar, halt angefangen, ihren ganzen Scheiß da rein zu pumpen und andere Sachen zu erstellen, die halt unabhängig von der Infrastruktur ist, die irgendwie die Regierung betreibt, weil, ne, surprise, hat nicht so geil funktioniert.
Ja.
Von daher war das für sie dann relativ okay, aber man kriegt dann auch mal so zu Hause mit, ich kriege ja so mit, was sie so macht, wenn sie nicht in der Schule ist. Weil es ist ja nicht so, als käme sie heim und legt dann die schön die Füße hoch. Und jetzt siehst du halt, also jetzt wird für mich nochmal deutlich transparenter, was da alles passiert, wenn du als Lehrer arbeitest, was du halt normalerweise in der Schule machst. Und das ist schon echt, das ist ein bisschen crazy, wie viel und wie oft dann am Abend noch Dinge gemacht werden und wie sich dann auch hier plötzlich so Workflows ändern. So, okay, sie ist plötzlich so froh, dieses iPad zu haben, weil die Schüler schicken ihr halt Fotos oder digitale Aufsätze und Scheiß, und sie muss die korrigieren. Und das macht sie halt im iPad mit dem Pencil.
Ah, okay, ja.
Und plötzlich ist das Gerät und dieser Pencil plötzlich kein Witzprodukt mehr für mich,
sondern ich verstehe. Sondern voll nützlich.
Ja, nützlich. Also für mich persönlich ist es weiterhin ein Witzprodukt, aber ich verstehe halt plötzlich, warum das für viele Leute so krass viel Sinn macht und das ist schon echt nett.
Ich glaube, das Problem an der ganzen Lehrer-zu-Hause- und Schüler-auch-zu-Hause-Situation ist ja nicht nur, dass die Lehrer teilweise überfordert sind. Das heißt, wenn du jetzt Lehrer hast wie die Kerstin, die sich halt damit aktiv auseinandersetzt und nicht nur, weil sie es muss, sondern davor schon halt irgendwie interessiert ist an so einer Plattform, dann hat man halt trotzdem noch die Schüler zu Hause, die teilweise noch sehr jung sind und davon auch abhängig sind, dass die Eltern da irgendwie mithelfen. Und da ist halt, glaube ich, auch ein großes Problem, dass halt Eltern einfach keine Ahnung haben, wie sie da helfen sollen. Also.
Und ich meine, wenn du nur in der Situation bist, wo die Eltern keine Ahnung haben, dann bist du ja in der super privilegierten Situation, dass den Eltern nicht am Arsch vorbeigeht. Und das ist, glaube ich, gerade so das größte Problem, was wir da im Bildungssektor haben, dass da die Schere so auseinandergeht. Weil in dem Moment, wo du als Eltern in der Lage bist, dein Kind zu unterstützen oder wenigstens willens bist, dein Kind zu unterstützen, dann hilft es dem sicherlich auch nochmal mehr. Und wo du natürlich auch zum Beispiel die Kohle hast, dass es vernünftige Infrastruktur zu Hause hat. Also sei es denn Laptop oder so.
Genau, weil viele Leute können sich sowas halt auch einfach nicht leisten.
Genau, und ich meine, inzwischen ist es langsam so, dass du dir Geräte leihen kannst, wenn sie denn in der Schule da sind. Aber das hat ja auch so krass lang gedauert. Und das ist natürlich echt ein Problem, weil du hängst natürlich damit Leute ab und das ist totale Scheiße. Weil das müsste halt nicht sein. Das Blöde ist natürlich, dass es konnte ja niemand ahnen, dass wir jemals zu Hause sitzen werden und digital lernen wollen. Das heißt, es hat sich auch niemand so richtig krass damit auseinandergesetzt. Und das ist einfach schon, ist ein bisschen schade.
Ich meine, selbst bei so einer Firma, die sich damit nie auseinandergesetzt hat, die Remote-Arbeit überhaupt nicht unterstützt hat, die müssen das jetzt. Und wenn sie das nicht tun, dann verliert die Firma Geld und deswegen beeilen die sich auch alle so und deswegen funktioniert das auch in den meisten Firmen ganz okay, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also unsere, bei Payback zum Beispiel, ist es jetzt auch nicht so gewesen, dass es jetzt eine große Remote-Firma war. Mhm. Wir hatten schon so eine Infrastruktur, dass wir halt über ein VPN in das Ganze, in die Infrastruktur uns einwählen konnten, von überall. Mhm. Aber die waren natürlich nicht dafür ausgelegt, dass irgendwie über 1000 Leute gleichzeitig über diesen VPN in dieses Firmennetzwerk reingehen. Klar. Und das war schon angeplant, ich glaube so bis Ende 2020, also bevor Corona überhaupt ein Thema war, dass das Ganze skaliert wird. Und die mussten es dann innerhalb von einer Woche das ganze Projekt umsetzen, weil halt sonst einfach, keine Ahnung, die Hälfte der Firma nicht arbeiten kann. Und bei einer Schule ist es, da ist ja noch viel mehr Politik und so weiter mit dabei.
Ja, genau.
Und ich glaube, das Ganze verlangsamt es natürlich.
Ja, definitiv. Also also auf der anderen Seite jetzt aus der Business-Perspektive gesehen, aus der Arbeitsperspektive gesehen, konnte uns und Digitalisierungsperspektive gesehen, konnte uns ja kaum was Besseres passieren. Also da muss man natürlich schon echt viel ausblenden, also von dieser ganzen Pandemie und was weiß ich was.
Ich kann bei meinem Bäcker mit der Karte zahlen.
Zum Beispiel, ne? Das ist voll geil. Das ist ernsthaft voll geil. Und zwar, ich bin inzwischen selbst hier draußen am Kaff in der Realität angekommen, wo ich rausgehen kann ohne Geldbeutel. Wo ich ausschließlich mit meinem Smartphone oder mit meiner Uhr rausgehen kann und dann fast überall damit bezahlen kann. Also ich meine, Peak First World Problems war vorgestern. Da war ich am Abend noch, musste noch ein Rezept beim Arzt holen, war mit meiner Tochter unterwegs und habe dann gesagt, wir holen noch eine Breze. Bin ich zum Bäcker reinspaziert, habe Sachen bestellt und am Schluss festgestellt, oh, eure Filiale hat gar kein Lesegerät. Ich habe keinen Geldbeutel dabei. Mhm. Und dann sagst du natürlich nicht deiner Tochter, ja gut, es gibt halt keine Breze. Ja. Nachdem sie schon gesehen hat, wie die Breze eingepackt wird. So, und jetzt stehst du da. Und dann ist es die maximale Inconvenience, die man dann hat, ist, dass ich gucken musste, welches Geschäft in der Nähe offen hat und gleichzeitig ich mit meinem N26-Konto Geld abheben kann.
Ach so, ja.
Und dann war halt irgendwie 100 Meter entfernt der Rossmann. Dann sind wir dahin spaziert, ich habe Geld abgehoben und bin wieder zurück zum Bäcker gegangen. Aber wenn du überlegst halt, okay, sowas geht halt plötzlich irgendwie. Und das vor 5 Jahren halt völlig, völlig utopisch. Und allein, dass halt ein Bäcker ein Kartenzahlungsterminal hat, vor einem Jahr halt komplett utopisch.
Und auch noch so Dinge wie Kreditkarte annimmt. Ja. Also nicht nur Giro EC-Karte, die es halt nur hier gibt und außerhalb von Deutschland weiß kein Mensch, was wir mit diesen Karten wollen.
Ja. Ja, ist verrückt. Es ist wirklich verrückt. Aber naja. Es hat viele Dinge auf den Kopf gestellt und gedreht und es. Man muss ja, es bleibt einem ja eigentlich nichts anderes übrig, als die positiven Dinge zu sehen, weil es ist ja wirklich genug Shit passiert so im letzten Jahr. Also Gesundheit, was die Gesundheit angeht von vielen Menschen, aber halt auch was so unsere Gesellschaft angeht, sind ja auch viele Dinge einfach den Bach runtergegangen. Von daher muss man halt sich vielleicht einfach auf die positiven Dinge.
Ansonsten wird man ja auch verrückt.
Ja,
definitiv. Ich meine, bei uns ist es ja wirklich so, wir verdienen ja ganz normal noch unser Geld weiter.
Ja.
Aber wenn ich jetzt mal überlege, wir haben jahrelang immer gescherzt, dass man in München ein Restaurant aufmachen muss und man hat ausgesorgt, weil die sind immer ausgebucht. Ist völlig egal, zu welchem Wochentag, egal wie schlecht das Restaurant ist, du musst immer eine Reservierung machen, weil es halt nicht anders geht. Du kannst halt überhaupt nicht spontan sagen, ich möchte es heute Abend in das coole Restaurant gehen. Nee, geht nicht. Und jetzt ist halt, glaube ich, so der schlechteste Zeitpunkt, irgendwie ein Restaurant aufzumachen.
Ja, definitiv. Ich sehe es bei Freunden von mir, einer, der musste seinen Laden zumachen, weil der konnte natürlich seine Miete nicht mehr bezahlen. Und dann hat ihm halt der Pächter gekündigt. Ich meine, ist jetzt auch ein bisschen bescheuert vielleicht, weil es ist jetzt nicht so, als käme da jemand anders und sagt, ich mache das besser in der Pandemie, aber so be it. Und der Nächste, den es halt echt gerade ganz, ganz übel reinläuft, weil irgendwie auch die zugesagten Hilfen vom Staat nicht ausgezahlt werden können, weil die Softwareprobleme haben. Und das ändert dir aber natürlich nichts dran, dass du halt irgendwie deine Zulieferer bezahlen musst. Und selbst wenn du halt sagst, die waren zum Beispiel super schnell, dass sie auf Liefern und Abholen umgestellt haben, also halt auch mit Liefern, weil das, glaube ich, super wichtig ist, dass du nicht nur Abholen anbietest. Und die haben halt super, super schnell reagiert und liefern halt jetzt auch. Und das heißt, die haben theoretisch natürlich schon einen Einkommensstream, aber das ändert halt nichts dran, dass du eine Zeit lang gar nichts hattest, als zu war oder als das halt noch nicht etabliert war und du aber halt trotzdem irgendwie laufende Kosten hast, die irgendwie gedeckt werden müssen. Und dann kommen plötzlich die Stadtwerke und stellen dir den Strom ab, weil du die Rechnung nicht bezahlen kannst. Oder du musst irgendwie prepaid deinen Strom bezahlen plötzlich. Wo du halt auch denkst, das kann eigentlich alles nicht wahr sein. Und ja, also ne, so sehr ich das ja unterstütze, dass wir sagen, lass uns mal lieber eine Woche länger richtig zumachen, als so Larifari Wischiwaschi alles zu machen. Ist schwierig. Und das, weißt du, das Schlimme an der Sache ist ja eigentlich, auch hier wieder, auch wenn wer jetzt sagt, das ist das Schlimme an der Sache, bist du verrückt? Hier, ja, ich weiß, Privilege. Dass man eigentlich über so viele andere Themen reden kann und dann wie geht's? Ja, zack, und zack, bumm, bist du halt in der Diskussion darüber, was diese Pandemie mit unserer Gesellschaft macht. Und wir reden schon eine Viertelstunde über nichts anderes.
Ja, aber es gibt halt seit einem Jahr, gibt's halt auch praktisch fast nichts anderes. Das ist halt wirklich das, was alle Leute betrifft. Und deswegen sitzen wir halt auch alle zu Hause.
Ja, natürlich. Natürlich. Es ist, und ich sehe das natürlich jetzt zusätzlich gerade noch mit dem kleinen Kind, also unsere Tochter ist jetzt 1,5 Jahre alt. Und die geht natürlich voll auf irgendwie mit anderen Kindern zusammen. Und das gibt's aber jetzt halt quasi nicht. Also klar, wir dürfen uns ja irgendwie mit einem anderen Haushalt, zumindest mit einer anderen Person aus dem Haushalt plus einem Kind treffen. Aber das machst du halt auch quasi nicht. Also wir haben halt zwei Kontakte, die wir da haben, und das ist halt einmal in der Familie und die Nichte und ein befreundetes Kind, also ein Kind von Freunden, die halt im selben Alter ist, die halt, weil sie beiden einfach super zusammen spielen, und wir wissen halt beide ungefähr genau, mit wem wir uns halt treffen oder halt eben nicht treffen, weil wir das halt schon alle sehr ernst nehmen, und dann ist das Risiko so ein bisschen überschaubar, und es wäre jetzt dann so Zeit, irgendwie in die Kita zu gehen und zum Kinderturnen zu gehen. Und wir waren halt vorher irgendwie in der Musikschule. Also das Musikschule klingt so, als würde sie da jetzt Violine lernen, sondern da ist da singst und tanzt du halt zusammen mit dem Kind und anderen Kindern. Und das hat sie halt geliebt. Und das hat sie von Anfang an geliebt, bevor sie überhaupt krabbeln konnte. Und da saß sie drin und hat halt rumgewackelt. Und Und geht das, halt alles das geht halt nicht mehr. Und die Musikschullehrerin, die hängt sich voll rein und macht halt jetzt irgendwie Videos und irgendwas. Aber das habe ich halt versucht mit ihr. Ich habe ja einen Tag die Woche frei und das war eigentlich unser Musikschultag. Und dann versuchst du halt zusammen, machst halt dieses Video an und versuchst es halt mit dem Kind alleine zu machen. Aber das ist natürlich einfach eine ganz andere Dynamik, als wenn du halt in der Gruppe sitzt und dann rennen da halt irgendwie kleine Kinder durcheinander und machen Quatsch zusammen und dieses und jenes. Und das merkst du halt schon. Und ich würde mir halt sehr wünschen, dass halt Dinge wieder gehen. Weil jetzt zum Beispiel, du siehst halt, wie sie anfängt, überall hochzuklettern. In dem Moment, wo du sie ins Kinderturnen schmeißen würdest, würde die halt komplett aufblühen. Und das ist halt...
Ja.
Das geht halt jetzt nicht. Und das bedeutet natürlich für uns wiederum im Umkehrschluss als Eltern, wir müssen viel mehr für dieses Kind da sein. Und das ist natürlich was, also an jeder Ecke hörst du halt momentan, ja, was tun wir da unseren Kindern an und was ist irgendwas, aber ja, gut, wenn wir halt sehen, dass das ein Problem ist, wenn du halt 30 Kinder zusammen in den Raum einsperrst, surprise, das treibt halt vielleicht schon irgendwie Zahlen mit an, dann müssen wir halt ein bisschen mehr da sein. Das bedeutet halt im Zweifelsfall, und auch da bin ich wieder froh, dass ich das halt kann, weil ich sehe halt, dass es nicht jeder kann, dann gehe ich halt mal um 3 am Nachmittag und dann machen wir halt noch Quatsch und dann machen wir halt noch dieses und jenes und dann gehe ich halt um 8:30 wieder hoch oder nehme das Notebook mit ins Bett und arbeite halt da noch meine 2 Stunden, die ich halt sonst am Nachmittag gearbeitet hätte. Und also wie gesagt, ich kann natürlich jeden verstehen, der halt sagt, nee, ich kann das nicht, weil ich kann nicht einfach meinem Chef im Supermarkt sagen, ja, ich arbeite halt von 9 bis 11 am Abend.
Ja, es geht Laden nicht, genau, so. Du bist halt an fixe Arbeitszeiten gebunden, ja. Deswegen, ich bin auch echt froh, dass wir in so einer, also wir jetzt in so einer kleinen Filterblase in so einer privilegierten Situation sind.
Ja. Ja, ist verrückt. Ja, und dann haben andere Leute noch plötzlich Zeit, nebenher zum YouTube-Star zu werden, habe ich gehört.
Ja, also die YouTube-Videos habe ich ja davor schon gemacht,
aber ja,
haben wir durch Corona ein bisschen mehr Motivation bekommen.
Und sind wir mal ehrlich, ne? Also vor Corona gab es 24 Videos. Nicht mal 24 Videos, oder?
Nicht so viele.
14 Videos.
Ne? 14 Videos.
Und dann, als diese Pandemie losging, sind es dann irgendwie plötzlich 38 geworden, zusätzlich.
Zusätzlich 38, okay. Ja. Ich habe es nicht gezählt, aber
ja, ich habe so ein paar mehr grob überschlagen. Es ist echt lustig, weil, und die Videos, also, ne, ich meine, hier, du hast halt auch einen informatiklastigen Kanal und die Videos haben sich aber auch krass gedreht. Also, das war vorher echt sehr, sehr stark technisch und vorher schon hohe Produktionsqualität, Inhalt gut und für Leute, die das halt interessiert. Also, hier, ich erzähle dir mal, was ein Array ist, oder ich erzähle dir irgendwie mal, wie du JSON parst. Was ja sicher schon spannend ist für Menschen, aber dann halt irgendwie, du hast ja Anfang des Jahres dann, als das hier so ein bisschen losging, so ein bisschen die Sache auf den Kopf gedreht, und plötzlich hast du halt auch so Sachen, wie ist denn das im Homeoffice, wenn du einen Hund hast?
Genau,
und, ja. Ich meine, das ist ja nochmal was ganz anderes. Oder guck mal, ich habe mir eine Lampe an den Monitor gedreht. Wie hat denn das angefangen, dass du, also du hast ja schon gesagt, irgendwie mehr, du hattest plötzlich mehr Motivation dafür. Wie kam das und warum?
Ja, also ich habe am Anfang habe ich halt viele dieser sehr iOS-spezifischen Tutorials gemacht und und dort habe ich dann aber irgendwann gemerkt, okay, erstmal die Reichweite ist halt, du schränkst dich halt wirklich auf eine extreme Nische ein. Und auch die Zuschauerbindung langfristig ist eher gering, weil jemand, der sich meine Videos anschaut, der sucht halt ganz speziell nach, wie mache ich jetzt ein Array oder was ist, was sind Retain Cycles und Memory Management jetzt in iOS und in Swift. Und solche Leute schauen sich dann sowas an. Aber das sind jetzt, wenn dann das nächste Video kommt, dann ist das irgendwie über, keine Ahnung, was ist jetzt der Unterschied zwischen einer Klasse und Abstract oder sowas. Und dann interessiert es die Leute vielleicht nicht, weil die das vielleicht schon können.
Ja.
Und dann habe ich dann, genau, das stimmt schon, als dann Corona angefangen hat, habe ich dann das erste Video gemacht, wo ich so ein bisschen so im Vlog-Style gezeigt habe, wie ich jetzt zu Hause arbeite. Und das war noch bevor dieses Video, was ich im Jahr davor, das habe ich glaube 5 Monate davor, habe ich das veröffentlicht mit Ein Tag im Leben eines Softwareentwicklers. Und weil es gibt halt sehr viele Videos davon schon im US, also aus den USA, irgendwie so einen Tag als Softwareentwickler bei Google, Facebook und so weiter. Und da wollte ich auch so mal was machen, weil es mir halt auch diese Vlogs machen mir auch sehr viel Spaß, die aufzunehmen, zu produzieren, zu schneiden und so weiter, weil ich auch im Urlaub immer die Kamera mit dabei habe und aus jedem Urlaub einen Vlog mache. Und den lade ich dann zwar auf YouTube hoch, auf privat oder halt auf unlisted und schicke die dann meiner Familie, damit ich halt nicht nur die Fotos habe, sondern auch, dass die sich solche Videos dann angucken können. Und dann habe ich davon dann halt von der Arbeit eins gemacht und dann nochmal eins von der Arbeit. Und dieses erste Video aus 2019 ist dann so wirklich voll durch die Decke gegangen. Dann habe ich irgendwie
fast 200.000 Views, gell? Also das ist schon nicht so ganz wenig.
Genau, und dann habe ich dann halt dort gemerkt, okay, die Videos kommen sehr gut an. Die machen mir auch wahnsinnig Spaß zu produzieren, weil es halt auch ein bisschen Abwechslung ist, weil ich halt auch Feedback von den Leuten mittlerweile bekommen habe. Auch Leute, die sich überhaupt nicht mit Informatik oder Softwareentwicklung irgendwie auskennen. Von denen habe ich Nachrichten bekommen, dass sie sich sowas einfach gerne anschauen, so beim Kochen nebenher. So ein bisschen so als Unterhaltung einfach, weil das halt so ein bisschen Abwechslung ist und nicht irgendwie nur Netflix, sondern halt mal zwischendurch mal so ein Video anschauen.
Und es gibt dir einen Blick über den Tellerrand.
Genau, und ich sehe ja die Kommentare, das sind Leute, so, ich weiß gar nicht, warum ich mir das anschaue. Ich bin LKW-Fahrer.
Ja, aber auf der anderen Seite, das kennst du doch wahrscheinlich auch. Du schaust dir doch auch eine Doku an über LKW-Fahrer, oder?
Genau, natürlich schaue ich
mir das an. Genau, weil das halt super spannend ist. Wie verbringen andere Leute ihren Tag?
Ja, und ich sehe das dann natürlich dann auch bei meiner Mutter zum Beispiel und auch bei meinen Freunden in Freiburg, wo ich halt eigentlich herkomme. Die haben halt jobtechnisch, die machen was ganz anderes. Also mein älterer Bruder ist Elektriker, mein jüngerer Bruder ist Polizist. Also was komplett anderes. Die haben mit Softwareentwicklung überhaupt nichts am Hut. Und wenn meine Mutter gefragt wird, was macht denn der Kevin? Als ich noch studiert habe, hat sie jedem erzählt, Kevin studiert Computer. Das war ihre ernste Antwort, weil sie halt einfach, die hat halt einfach keinen Plan davon. Und das ist auch okay. Und so konnte ich denen dann halt auch mal so ein Video zeigen. Sie sagen, ach, so sieht dein Arbeitsalltag aus. Also den ganzen Tag am Schreibtisch zu sitzen, da würde ich ja wahnsinnig werden. Ja, aber es ist trotzdem halt interessant für die Leute und deswegen versuche ich jetzt mittlerweile so ein bisschen so ein Mischmasch zu machen. Ich versuche schon mal ab und zu so ein Tutorial zu machen, aber ich versuche das jetzt nicht mehr nur auf iOS zu limitieren. Ich möchte es auch nächste Woche ein Video aufnehmen über Unit-Tests, weil es halt generell super wichtig ist. Aber das geht dann mehr so in die Richtung, so was ist wichtig, wenn man sich, was muss man als Softwareentwickler können? Deswegen habe ich auch mal ein Video gemacht über 7 Tools, die jeder Softwareentwickler benutzt. Und das ist dann halt auch nicht wirklich auf iOS limitiert, sondern wird praktisch von jeder Art Softwareentwickler, irgendeine Form davon wird benutzt. Also jeder nimmt irgendwie ein Ticket-Management-System oder so ein Version-Control und solche Geschichten. Und dass ich da halt so ein bisschen so die Leute ein bisschen abhole. Und es macht mir dann auch ein bisschen mehr Spaß. Und es wechselt so langsam vor sich hin und ich experimentiere natürlich auch ein bisschen mit den Themen und schaue dann so, was funktioniert, was macht mir Spaß und es ist jetzt so eine Richtung, wo sich das ganz gut entwickelt.
Ich meine, du hast jetzt so im Schnitt 2,5 Videos im Monat, was schon eine ordentliche Schlagzahl ist, besonders weil das ja, also es gibt ja solche Videos und solche Videos, du kannst dich einfach nur vor eine Kamera setzen, ein bisschen quatschen und dann ist gut, aber du machst viel B-Roll, du machst vernünftige Kameraarbeit und das Gesprochene ist halt, ist nochmal bearbeitet. Wie viel Zeit geht da so rein in so ein Ding?
Ich würde sagen, so ein ganz normales Laber-Video, wo ich mich einfach vor die Kamera setze und einmal 10 Minuten am Erzählen bin, würde ich sagen, die komplette Arbeit zusammen ca. 8 Stunden.
Das ist ja tatsächlich weniger, als ich gedacht hätte.
Ja, also jetzt brauche ich dafür 8 Stunden. Davor war es natürlich das Doppelte. Okay. Weil ich natürlich, also es fängt ja schon mal damit an, dass ich am Anfang kein Skript hatte, sondern mir so 1-2 Stichpunkte aufgeschrieben habe, dann einfach drauf losgezählt. Und dementsprechend saß ich dann nochmal 1,5 Stunden vor der laufenden Kamera, was natürlich Quatsch ist.
Ja.
Und mittlerweile schreibe ich halt wirklich bei vielen Videos einfach ein komplettes Skript ab, also wirklich Wort für Wort. Ich habe mir einen Teleprompter gekauft, damit der hängt dann direkt vor der Linse. Ja. Als ich das erste Mal gesehen habe bei einem
anderen YouTube-Kolumn. Was hast du da gekauft? Konkret?
Bestview oder sowas. Irgendwie. Das ist nichts Besonderes.
Ja, aber es ist immer spannend, ne? Weil die Frage kommt dann oft immer, ja, aber was ist denn das genau? Und weil es gibt ja da 1000 verschiedene Sachen und offensichtlich funktioniert der ja für dich.
Genau, also ich war in Berlin bei einem YouTube-Kollegen, der hat auch einen Podcast, der interviewt irgendwie Leute aus der Tech-Branche und jetzt nicht nur Softwareentwickler, sondern auch Leute, die haben irgendwie was komplett anderes, so Quereinsteiger und so weiter. Und der hat mich dann irgendwann mal angeschrieben und ich war dann letztes Jahr sowieso in Berlin und dann bin ich zu ihm gegangen und dann haben wir diesen Podcast aufgenommen und dann hatten wir natürlich auch über Equipment und so weiter gesprochen. Und dann hat er mir von dem Teleprompter erzählt und dann habe ich gesagt, das haben doch so Präsidenten und Nachrichtensprecher, also wer hat sowas zu Hause? Ja. Und dann hat er mir das gezeigt und ich sage, das sieht man doch, wenn man das abliest. Also, und dann sagt er, nein. Und dann habe ich mich vor seine Kamera gesetzt, habe abgelesen. Man sieht es nicht. Außer man liest es von der Stimme her, hört man das jetzt dann natürlich, kann man das vielleicht raushören, dass jemand halt irgendwie abliest. Aber von den Augen her, also so ein bisschen Bewegung in den Augen ist ja völlig normal, weil sonst startet man ja komplett wie ein Psychopath in diese Linse rein.
Ja, ja, ja.
Und ist dann auch unnatürlich. Und man sieht es nicht. Und ich habe es dadurch geschafft, dass wenn ich jetzt so ein Skript habe, wo ich normalerweise so eine Dreiviertelstunde Rohmaterial habe zum Aufnehmen, dass ich das jetzt so auf ungefähr die Hälfte reduziert habe, was mir natürlich dann auch beim Schnitt einiges hilft, weil ich dann natürlich das Skript habe und gleichzeitig dann die Schnitte setzen kann. Und dann halt einfach den Rohschnitt ist natürlich viel schneller, da muss ich natürlich ein bisschen die Übergänge machen, aber so der Schnitt an sich ist dann viel schneller und so komme ich dann ungefähr in 2 Stunden oder so habe ich dann so ein Video fertig geschnitten. Aber da kommt es natürlich auch noch dran an, Thumbnails machen, das Skript und so weiter, das dauert natürlich auch eine Weile, ich muss ja so ein bisschen so einen roten Faden in dem Video haben, dann manchmal kommt eben noch ein bisschen B-Roll, wie du gesagt hast. Und dann, wenn das Video dann mal hochgeladen ist, dann muss ich natürlich auch solche Dinge machen, wie Kommentare beantworten.
Klar.
Also, das sind halt alles so, deswegen würde ich so sagen, so 8 Stunden.
Okay. Also, gerade ist es so lustig, weil wenn du so, dir so das, den Verlauf deines Kanals anschaust, so ganz am Anfang, diese Swift-Tutorials oder iOS-Tutorials und Thumbnails, wenn du die anguckst, gegenüber den neuen Thumbnails, ist ja schon enorm großer Unterschied, würde ich jetzt mal sagen. Hast du irgendwie ein Rezept gefunden, was besonders gut als Thumbnail funktioniert?
Ja, also was ganz gut mittlerweile funktioniert, ist, dass ich mich halt irgendwie hinstelle und dass ich mich dann rausschneide und dann den Hintergrund dann irgendwie selbst gestalte. Funktioniert ein bisschen besser. Und wenn ich halt irgendwie so eine aufgeregte Pose oder sowas mache, dann das merkt man dann schon ein bisschen, dass das ein bisschen besser ankommt. Und genau, also einfach ein bisschen mehr Gestaltung. Und was halt auch hilft, dass die nicht zu einheitlich sind. Also, dass ich nicht ein Template habe. Das habe ich am Anfang gehabt, dass ich dann im Prinzip immer nur den Text ausgetauscht habe und dann vielleicht diesen Ausschnitt, wo man mich halt irgendwie vor der Kamera sieht, sondern dass die schon so eine einheitliche Linie haben. Also so die Sprache der Thumbnails ist ein bisschen ähnlich, aber dass trotzdem nochmal, dass man trotzdem sieht, dass die sehr individuell irgendwie ausgedacht sind.
Also das sieht man auf jeden Fall schon stark. Und man sieht auf jeden Fall, dass da doch mal viel Arbeit reinfließt. Und ich glaube, das ist ja auch was, da kann jeder, der YouTube so als Zweitverwertung nur benutzt, tatsächlich krass von lernen. Also ich kenne es bei uns, bei Bits und so. Wir hatten mal hier diesen großen, ich hatte mal so eine 40-Minuten-Pick, wo ich 80 verschiedene Kopfhörer irgendwie vorgestellt habe. Und da haben wir tatsächlich ein eigenes Thumbnail für gebaut. Und das ist einfach ein Video, das wird geklickt wie Schwein. Und das, im Vergleich zu allem anderen ist wirklich verrückt, wie krass, wie viel Unterschied das offenbar macht.
Ja, also die Thumbnails sind wirklich extrem wichtig. Da habe ich am Anfang halt auch nicht damit gerechnet. Aber es ist halt tatsächlich so, weil die Leute schauen sich als erstes, ich meine, es gibt ja wirklich viele Studien darüber, wie Leute sich so Content aussuchen. Also wenn ich jetzt eine Suche mache und dann wird mir eine Liste von Ergebnissen angezeigt, dann ist es nicht so extrem wie bei Google, dass man nur die ersten 2, 3 Dinge anschaut, sondern die Leute scrollen schon ein bisschen.
Ja.
Aber das Erste, worauf die Leute schauen, sind immer die Thumbnails.
Klar.
Dann kommt der Titel. Der Titel ist dann mehr so ein bisschen SEO-technisch. Und die Titelbeschreibung, also die Videobeschreibung ist dann auch wirklich eigentlich nur für SEO. Also das liest sich dann kaum einer durch. Aber das Thumbnail ist halt wirklich extrem wichtig.
Ja, definitiv. Also ne, ich meine, ich kenne das ja von meinem eigenen Konsum. Ich achte da natürlich auch drauf. Und das, was halt irgendwie ins Auge springt, das, das guckst du dir halt schon an. So ist es nicht.
Also genau. Schon, wichtig ist natürlich auch, dass der Content dann halt auch stimmt.
Klar, deswegen, gut.
Weil wenn YouTube sieht, die Leute klicken viel auf deine Videos, aber die springen sehr schnell wieder ab, dann ist das wirklich ganz schlecht für den Kanal.
Ja, total. Also klar, aber ich meine, das ist am Schluss natürlich, glaube ich, immer die Prämisse, egal wo du bist. Also wenn der Content scheiße ist, dann kannst du es dir halt auch verreiben. Also ich kenne bis auf so Fernsehen, wo du einfach einschaltest und es läuft, dann gibt es halt kaum was, wo du einfach damit durchkommst, dass der Content scheiße ist.
Also, ja, klar, weil die Leute dann einfach ausmachen, ja.
Genau. Also gerade in der Welt, wo halt das Alternativprogramm halt einfach einen Klick weiter entfernt ist, und wenn ich halt was gefunden habe, was mir besser gefällt, da gucke ich mir halt das an. Und ja, das, ich glaube, man darf sich keine Illusionen machen, dass man einfach mit irgendwie unsinnigen Content das den keinen interessiert, dass man da besonders weit kommt. Also das hat man, glaube ich, ganz schnell gelernt.
Ja, ich meine, es gibt ja schon wirklich viel unsinnigen Content, der trotzdem viel angeschaut wird, wenn ich dann sehe, dass solche Reaction-Videos innerhalb von, keine Ahnung, 2 Tagen so eine 500.000 Klicks bekommen. Mhm. Dann verstehe ich es manchmal nicht so ganz. Also ich schaue mir schon mal so ein Reaction-Video an, aber bei den meisten Leuten, ich muss ja jetzt nicht irgendjemandem zugucken, wie ich ein anderes Video anschaue. Also ich weiß nicht. Aber ich verstehe schon, irgendwie, weil manche Leute machen das schon sehr unterhaltsam.
Definitiv. Also ne, es gibt ja so, also gerade Reaction-Videos ist ja auch was, das, da gibt es ja solche und solche. Es gibt ja welche von Leuten, die einfach sich ein Video angucken, dessen Thema sie halt spezieller, sehr guter Experte oder Expertin sind. Und dann ist natürlich so ein Reaction-Video von daher spannend, weil das Originalvideo nochmal eingeordnet wird. Manchmal ist es einfach nur Unterhaltung, und manchmal ist es natürlich so, dass wenn du halt jemanden hast, der irgendwie schon eine Berühmtheit ist, dann ist es vielleicht für dich als Fan spannend, so du schaust ja quasi mit dem zusammen das Video an, und das gibt ja, ja. Das ist ja nochmal irgendwie ein dritter Vektor, wo man an so ein Video rangehen kann. Und das kommt natürlich immer drauf an. Also vielleicht macht es natürlich keinen Sinn, wenn du irgendwie 500 Abonnenten hast, dass du jetzt sagst, ich mache das große Reaction-Video, es sei denn, du bist halt der lustigste Mensch der Welt.
Genau. Also ich glaube, deswegen, man merkt auch, die Leute, die Reaction-Videos machen, die hatten davor schon eine sehr große Reichweite. Ja, ja.
Das macht natürlich Sinn.
Klar, weil sonst, wenn ich jetzt so ein Video hochlade, ich habe natürlich jetzt im Vergleich zu vielen anderen YouTubern natürlich einen Mini-Kanal.
Naja, und wenn ich jetzt anfange... 10.000 ist jetzt auch nicht nix, ne? Darf man auch nicht vergessen, aber...
Ja, schon, aber ich meine, wenn manche Leute, die haben ja, keine Ahnung, 500.000, wenn der jetzt ein Video hochlädt mit 500.000 Abonnenten und sich irgendwas anderes anschaut, die sind auch Meinungsbild. Also,
ja, klar.
Dann schauen die sich ein Video an und die sagen dann, okay, was ich da angeguckt habe, ist super lustig und so weiter. Dann sagen die Zuschauer dann vielleicht auch, ja, finde ich jetzt auch super lustig.
Mhm. Und du hast natürlich das andere noch dazu, dass wenn du dir ein Video anguckst, was schon reichweitenstark ist, finden halt andere Leute möglicherweise dein Video über die Suche nach diesem Video. Also das
Auf jeden Fall. Natürlich, genau. Also wenn man nach einem bestimmten Video sucht und dann findet man das Video, und darunter sind dann die Reaction-Videos.
Ja.
Und wenn ich eine gute Reaction gemacht habe, dann tauche ich halt wahrscheinlich direkt runter auf, was natürlich dann viele neue Leute auf meinen Kanal zieht.
Ja. Wie viel Anteil ist denn so dieser ganze SEO oder YEO, diese ganze Optimierung davon, irgendwo aufzutauchen? Also machst du das außer Thumbnails und vernünftige Beschreibungen, oder gibt es da irgendwie die Secret Sauce, die man wissen muss?
Also genau, Thumbnails würde ich sagen, ist das Wichtigste. Dann der Titel, dann die Videobeschreibung, und was auch noch gemacht werden sollte, sind Tags zu setzen.
Mhm.
Das mache ich auch, aber ich habe mir jetzt auch mittlerweile sagen lassen von anderen YouTubern, die auch schon um die 150.000 Abonnenten haben, weil man sich da so ein bisschen vernetzt hat, ja. Und sich da so ein bisschen Tipps holt, die sind da relativ offen alle. Die sagen dann mittlerweile auch, dass die Tags mittlerweile gar nicht mehr so wichtig sind, weil die ja doch missbraucht wurden.
Okay.
Also, dass die Leute irgendwelche Tags reingehauen haben, die mit dem Thema überhaupt nichts zu tun haben, nur um irgendwie Klicks zu bekommen. Und deswegen, so, was halt das Wichtigste ist, ist natürlich erstmal natürlich die Klicks und die Viewtime. Das ist nur wirklich das absolut Wichtigste. wenn deine Leute, also gerade wenn du lange Videos hast, das habe ich jetzt auch gemerkt, dass die Videolänge, dass die halt auch eine große Rolle spielt. Natürlich gibt es Ausnahmen, wie, weißt du, Milkshakey oder so, der hat innerhalb von, keine Ahnung, einem halben Jahr jetzt irgendwie über 500.000 neue Abonnenten dazu bekommen. Ja, dem seine Videos gehen im Schnitt, glaube ich, so 6 Minuten oder so. Aber die meisten Videos sind gut, wenn die so um die 10 Minuten sind.
Hm. Ja, ja, auch hier, ne? Ich kenne es wieder aus dem eigenen YouTube-Konsum. Das ist halt was, das kannst du halt, also das ist gerade mehr als mal ganz, ich gucke da mal kurz rein, aber du kannst es halt auch mal zwischendrin irgendwie angucken.
Genau.
Und das ist schon ganz nett.
Die Videolänge spielt natürlich auch eine Rolle, was die Monetarisierung angeht. Mhm. Weil bis vor kurzem war es so, dass du, glaube ich, wenn das Video weniger als 10 Minuten hat, dass du nur einmal Werbung zwischendrin schalten kannst. Mhm. Und wenn du über 10 Minuten bist, dann kannst du theoretisch so oft, wie du willst. Also dann kannst du selber die Werbung, also die Werbeblocker kannst du reinschieben, wie du möchtest. Und da gab es dann auch so eine Rule of Thumb. Alle 4 Minuten kann man ein Video, eine Werbung reinhauen, weil alles, was drüber ist, nervt die Leute dann zu arg.
Ja, ja, klar.
Und mittlerweile ist YouTube jetzt hingegangen und hat gesagt, diese Regelung ist jetzt für alle Videos über 8 Minuten. Und deswegen sind die Videos im Schnitt teilweise ein bisschen kürzer geworden bei vielen Leuten. Mhm. Das war bei mir jetzt nie so ein großes Thema. Ich achte jetzt nicht so drauf. Also ich platziere die Werbung normalerweise nur so, wie YouTube sie mir vorgeschlagen hat. Also ich verstelle das dann im Nachhinein nicht wirklich.
Ja, es gibt ja genug Kanäle, wo du halt die tatsächlich Werbebreaks einbauen. Also wo du sagst, ich bin gleich wieder zurück nach der Werbung. Bei mir ist es ein bisschen komisch, ich habe halt einen YouTube-Premium-Account, ich sehe es dann immer nicht.
Ja, ich auch, genau. Ja,
ich bin dann gleich wieder zurück und da bin ich wieder, okay, der Fug. Aber so ist es. Ja, diese Monetarisierungssache ist, also rentiert sich das?
Momentan nein, garantiert. Das ist auf jeden Fall ein Minusgeschäft. Weil, ist mal ganz davon abgesehen, dass ich, wenn ich meine Zeit nicht mal davon mit reinrechne, dann allein von dem Equipment, was ich mir da gekauft habe. Natürlich, man sagt immer, man braucht kein gutes Equipment und so weiter, solange der Content stimmt. Und am Anfang habe ich auch wirklich nur meine Kamera benutzt, meine Canon EOS 600D, die ich sowieso rumliegen hatte. Mhm. Und habe mir so eine 20€ Amazon-Leuchte gekauft und so ein Kondensatormikrofon, das Aunamic, was auch nur irgendwie 60€ irgendwie bei so einem Prime-Deal gekostet hat. Also wirklich nichts Besonderes. Und mittlerweile habe ich halt einfach ein bisschen geupgradet. Ich glaube, ich habe im letzten Jahr circa 1.800€ nur für YouTube ausgegeben. Mhm. Also da war dann dabei ein neues Objektiv, neue Videoleuchte, ein anderes Mikrofon, dann halt auch so Sachen wie ein ordentliches Stativ, dann den Teleprompter und natürlich auch so Dinge wie Epidemic Sounds, wo ich meine Musik herbekomme.
Ja,
damit ich, genau.
Und kommen wir sicher gleich nochmal drauf, weil ja, das ist ja nochmal so ein eigenes Fass.
Ja, das genau, solche Sachen, das kommt dann halt einfach dazu. Und damit bin ich momentan noch auf jeden Fall drunter. Also, aber es wechselt so langsam hin und das Schöne ist, es motiviert natürlich auch ein bisschen. Also sagen wir es so, fürs Geld alleine würde ich es nicht machen. Mhm. Also dafür rentiert sich das nicht. Außer du hast wirklich vor, das richtig, richtig langfristig zu machen. Und wirklich regelmäßig, weil dann kann sich das schon in eine gute Richtung entwickeln.
Aber dann kannst du ja auch fast das nicht mehr nebenbei machen. Also dann müsstest du ja fast irgendwie, also wenn ich mir jetzt die größeren angucke, da musst du ja schon sehr, sehr, sehr hohe Schlagzeilen in der Regel haben das braucht halt Zeit und Aufwand.
Also die meisten großen YouTuber machen das hauptberuflich, genau. Weil es sich halt auch einfach nicht mehr rentiert. Weil wenn ich es mir überlege, ich kann jetzt so und so viel Geld machen mit meinem Kanal. Mhm. Und erstmal das Schöne daran ist, es skaliert ja perfekt. Mhm. Weil für mich ist es ja was die Arbeit angeht, erstmal egal, ob ich 9.000 oder 90.000 Abonnenten habe. Ja. Also wenn ich jetzt in ein Video die Woche, das ist so ein Rhythmus, den ich gerade habe, ist schon anstrengend. Ich weiß nicht, ob ich das langfristig so machen kann. Mhm. Aber wenn ich das jetzt wirklich langfristig machen will, dann müsste ich wahrscheinlich irgendwie meine Stunden reduzieren. Mhm. Und das sehe ich dann schon, wie sich das für viele Leute rechnen kann, weil du reduzierst deine Stunden Und dann kannst du entweder mehr Content erstellen oder vielleicht die Qualität deines Contents verbessern, indem du halt viel besser, viel mehr in die Tiefe gehst und so weiter. Also diese ganze Informationssammlung und so weiter, da viel mehr Zeit investierst. Und dann kann sich das natürlich dann darauf auswirken, dass dein Kanal noch mal schneller wächst.
Ja,
und dann potenziert sich das irgendwie so. Deswegen momentan, ich glaube so, wenn ich so in alle 1 bis 2 Wochen Video mache, das kann ich locker während der Arbeit machen. Mhm. Also während der Vollzeitarbeit, dann habe ich so einen Tag in der Woche oder würde ich sagen im Monat, wo ich dann wirklich Vollgas Videos mache, dann filme ich wirklich 8 Stunden durch, aber da muss ich dann halt irgendwie morgens um 6 dann irgendwie Skripte schreiben und so weiter und dann halt an einem Stück alles aufnehmen und es dann halt so in so Batchen, in so Batches arbeiten, abarbeiten. Und geht es schon ganz gut. Aber ja, aber die großen YouTuber, die machen das alle hauptberuflich. Ja, natürlich, weil dort die Zeit dann halt einfach viel mehr, also du kannst, du verdienst mehr Geld mit der Zeit, weil du dann halt, wenn du doppelt so viel Content machst, dann kann dein Kanal halt irgendwie um Faktor X sich irgendwie vergrößern. Und dann hast du noch mehr Geld und das funktioniert halt bei der normalen Arbeit nicht, wo du halt einfach deine Zeit gegen Einheit X Geld verkaufst.
Genau, ja, klar, natürlich. Ja. Also da bist du natürlich in einem viel größeren Risiko, weil du, also es ist ja wie mit jeder Selbstständigkeit quasi, ne? Du hast, du kannst die Kohle durch den Aufwand, den du vorne reinsteckst, kannst du den halt steuern. Und,
genau.
Ja, und das geht natürlich im normalen Job in der Regel nicht so, in einem normalen 9-to-5-Angestelltenverhältnis.
Ja, das Problem ist halt bei YouTube noch, dass du dich halt von einer Plattform abhängig machst.
Genau.
Ja. Und ich habe das jetzt bei anderen YouTubern gemerkt, mit einem davon, ich weiß nicht, kennst du den The Morpheus Tutorials?
Nee, sag mir nichts.
Das ist einer der größten Informatik-Kanäle in Deutschland. Also er macht wirklich, der hat tausende Videos, der macht das seit vielen Jahren, der hat 150.000 Abonnenten, also ist. Aber das ist halt so eine ziemlich starke Community, weil die halt wirklich sehr informatiklastig ist. Und also mit seinem Zweitkanal sind es, glaube ich, schon über 170.000 oder 180.000 Abonnenten.
Okay.
Also der lebt auch davon. Und der hat auch so ein Video, der macht auch Videos über Hacking, aber aber mehr so um Aufklärung und so weiter. Also nicht so Hackse, das macht es nicht solche komischen Tutorials, wie du deine Nachbarn das WLAN irgendwie hacken kannst, sondern erklärt halt einfach irgendwelche Sachen. Aber hat dann auch das Thema Hacking.
Ich kenne den tatsächlich. Der hat Kotlin Tutorials, da habe ich mir zwar angeguckt.
Genau, der macht das mittlerweile, hat auch Kotlin Tutorials gemacht und wir haben so eine kleine Discord-Community, wo wir so 20 so Informatik-YouTuber sind und dann tauschen wir uns aus und er ist halt auch mit dabei und der hat auch ein Video dazu gemacht, wie YouTube in eins von seinen Videos, glaube ich, gestrikt hat. Und dann hat er halt alle seine Videos, so 100 Videos oder so, hat er dann vorsichtshalber mal gelöscht, weil das halt alles so über so eine, weil das halt so eine Hacking-Serie war.
Ja.
Und er hat den natürlich dann alle gelöscht, weil er halt Angst hatte, wenn er noch mehr Strikes kassiert, weil die halt auch über Videos sind, die, keine Ahnung, 4 Jahre alt waren oder so, also waren wirklich alt. Wenn du halt 3 Strikes kassierst, dann verlierst du halt deinen Kanal.
Genau.
Was halt für ihn dann halt einfach die nimmt ihm halt die Existenzgrundlage, weil der lebt halt einfach davon.
Ja.
Und das ist halt das Problem, dass du dich halt von so einer Plattform wie YouTube abhängig machst. Und da halt auf einfach, also weil die halt auch so undurchsichtig sind mit diesen Community Guidelines und so weiter.
Mhm.
Deswegen macht es schon Sinn, wenn du dann mal irgendwie so die Reichweite hast, dass du dann dich vielleicht noch irgendwie auf Twitch oder sowas oder keine Ahnung, auf andere Plattformen ein bisschen ausbreitest, sodass wenn halt eins von diesen Standbeinen wegfällt, dass du halt nicht direkt zum Arbeitsamt rennen musst.
Und das ist natürlich echt schwierig, wenn du da so ein bisschen drüber nachdenkst. Also dieses Ding mit so Security, IT-Security-related Videos, das ist ja in den letzten 2 Monaten echt stark rumgekommen irgendwie, wo auch tatsächlich irgendwie Accounts zugemacht wurden und so. Weil und das ist natürlich super albern, weil wenn du dir das anguckst, was da drin ist, da ist keine Anleitung, wie du jetzt, keine Ahnung, deine Bank hackst, sondern es ist halt einfach so, versteh, was das Thema ist und schärf irgendwie deinen Blick für die IT-Security-Probleme. Also das ist ja was,
genau.
das hat auch nicht jeder Entwickler immer auf dem Schirm, was du halt, worauf man so achten muss.
Ja, also nicht nur die normalen Leute, die halt mit der IT nichts zu tun haben, aber auch die Informatiker an sich.
Genau.
Also genau, und die schauen sich ja sowas an, um halt einfach zu wissen, ah, okay, darauf sollte ich vielleicht auch achten. Ja. Aber von den Videos lernt man jetzt nicht, wie man irgendwelche illegalen Sachen macht.
Genau. Also, und da sind wir wieder beim alten Thema, ne? Wenn ich ein Video machen will, wo man illegale Sachen lernt und das verbreiten will, da nehme ich halt im Zweifel nicht YouTube, weil dann verkaufe ich das Video irgendwie als hier das geheime Blackbook über irgendeinen shady Store und dann ist auch wieder gut. Also von daher.
Genau.
Ja.
Das ist halt das Problem. Also deswegen, klar, jetzt natürlich sowieso nicht, aber auch in mittel- und langfristig werde ich jetzt nicht anfangen, nur YouTube zu machen und sagen, ich höre jetzt auf mit meiner normalen Arbeit und werde dann nur das machen. Also ich versuche schon natürlich, dass wenn das YouTube ein bisschen größer geworden ist, dass ich dann irgendwie auf andere Plattformen noch gehe und mir da was anschaue und mal gucken, was viele jetzt halt auch machen, sind so Online-Kurse, das weiß ich nicht, ob ich darauf irgendwie Lust habe, da müsste ich erstmal was finden, wo ich denke, okay, da könnte ich jetzt irgendwie einen sinnvollen Kurs machen, den es nicht schon tausendfach gibt.
Ja, das ist, glaube ich, das andere Ding.
Aber es machen viele andere YouTuber mittlerweile auch, dass sie einen Online-Kurs machen, wie bei Udemy oder Skillshare. Mhm. Und da kommt auch teilweise ganz gutes Geld dann mit rein. Also wenn du jetzt wirklich sagst, ich versuche wirklich davon zu leben.
Ja, klar. Also ja. Das, und je nachdem, umso krasser die Nische halt irgendwie ist, umso besser funktioniert sowas halt. Also ja, genau. Ein Freund von mir, der ist Konzeptdesigner und macht halt über ich glaube Silk Road, ich weiß, Gumroad, Silk Road war das Illegale.
Silk Road war ist was anderes.
Gumroad war es, close enough. Macht er halt Kurse und das und inzwischen auch über andere Dinge. Und da, wenn du halt ein sehr spezielles Feld hast, dann rentiert sich das wahrscheinlich am Schluss halt auch. Weil wenn du halt irgendwie dann irgendwie der Best, einer der Besten auf deinem Gebiet bist, dann kannst du natürlich da dein Wissen sinnvoll monetarisieren. Das geht natürlich da.
Genau, wenn halt die Masse kleiner ist, dann kannst du dich ja leichter daraus hervorheben.
Genau, also das ist schon irgendwie abgefahren. Mhm.
Genau, also deswegen, ich versuche das momentan jetzt erstmal nur als Hobby zu machen. Damit hat es auch angefangen, weil ich glaube, wenn ich jetzt, zu viel Druck da reinmache, dann macht es mir keinen Spaß mehr. Und mir gefällt es, dass ich halt irgendwas neben der normalen Arbeit habe, wo ich ein bisschen mein Hobby und meine Zeit rein investieren kann, wo ich dann sehe, okay, da können sich irgendwie langfristig draus was entwickeln. Aber deswegen mache ich auch solche Sachen wie Scheduling nicht. Also, dass ich sage, jeden Mittwoch um 16 Uhr gibt es ein neues Video. Vielleicht momentan, die letzten 4 Wochen war es halt so, dass ich immer mittwochs oder donnerstags um 16 Uhr ein Video veröffentlicht habe. Aber ich will mich jetzt nicht irgendwie, also ich will ein Video machen, nicht weil ich muss, sondern weil ich will.
Ja, das ist wichtig. Das
funktioniert ganz gut, genau. Weil wenn es mir keinen Spaß mehr macht, dann ist die ganze Sache irgendwie, geht es in eine falsche Richtung.
Ja, ich hatte das bei uns, ich habe ja mit einem Videopodcast angefangen vor ziemlich genau 15 Jahren und das war am Schluss so viel Arbeit und so viel koordinieren und was weiß ich irgendwas, dass wir irgendwann gesagt haben, boah, ey, es ist jetzt wirklich nur noch sich ins Studio stellen, weil wir ein Video machen müssen und dann ist es halt irgendwann eingeschlafen, weil wir halt gesagt haben, okay, wir haben das nicht mehr so richtig beendet, sondern es war einfach so, es war dann immer irgendwas. Und wenn du halt aber weiterhin sagst, boah, ich hab da Bock drauf und lass das jetzt mal unbedingt machen, dann treibt dich das ja von selber. Und
genau.
Das ist super wichtig. Wenn du jetzt da so viel Zeit reinsteckst und hier Fame und du kannst nicht mehr rausgehen, weil Autogramme und Zeug, was sagt denn deine Frau dazu?
Die unterstützt mich, weil normalerweise habe ich halt viel Zeit, wenn ich dann mal Freizeit aktivisieren, hat dann Videospiele oder sowas gezockt. Und das sagt sie halt als überhaupt Nicht-Gamerin Unsinn, das ist ja nichts, also das ist ja voll unproduktiv und so
weiter. Ja, ja.
Auch,
ja.
Aber ich meine, das ist halt immer die Diskussion, ich bin auch immer dagegen, ich bin auch immer dafür, dass das eine sinnvolle Betätigung ist,
wenn man
gut abschalten kann.
Ja.
Aber dort ist halt wirklich so, da lerne ich jetzt wirklich was und so weiter. Und ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt irgendwie jeden Tag mit YouTube beschäftigt bin. Aber in den Abenden, wenn ich dann gerade filme, das mache ich dann meistens abends, weil wir natürlich auch zusammen im Zimmer sind. Und wenn ich da jetzt mein ganzes Equipment aufbaue und dann anfange, dann das Mikrofon reinzubrüllen, dann sitzt sie auch da. Also ich kann aber hier nicht arbeiten.
Klar.
Und deswegen, da unterstützt sie mich dann schon, also dann kümmert sie sich halt an dem Abend um alles, was halt so getan werden muss. Dann geht sie halt mit dem Hund raus und kocht und so weiter. Das sind Dinge, die wir halt normalerweise immer irgendwie aufteilen. Genau, und dann sag ich halt, brauchst du 2-3 Stunden dafür und dann passt das auch.
Okay, das ist natürlich cool. Weil das ist natürlich schwierig, wenn das dann da so ein bisschen kollidiert und dir und das Gegenüber das gar nicht versteht oder gar nicht verstehen möchte. Aber ja, das.
Nee. Also da habe ich schon die richtige Frau geheiratet.
Ja, ich meine, geht mir ähnlich. Also ich habe ja auch irgendwann angefangen, wir sind ja auch schon jetzt über 20 Jahre zusammen. Und als wir vor 15 Jahren angefangen haben, so ein bisschen Podcast zu machen, und das wurde ja auch mehr und mehr und mehr und mehr, das ist schon gut, wenn sie das dann mitträgt.
Ja, ich meine, sie versteht natürlich auch, dass ich irgendwie ein Hobby brauche, also das hat jeder halt auch. Und ja. Ich bin halt jemand, der hat extrem viele Hobbys und ich gehe immer so voll auf, direkt 100% voll rein, wenn ich mich für irgendwas interessiere, und übertreibe es dann immer voll.
Ja.
Und genau, und deswegen sagt sie dann halt auch, weil momentan Laufen zum Beispiel geht halt nicht mehr, weil ich halt Knieprobleme habe. Und da habe ich halt vorher, vor dem Frühstück, bin ich halt um 6 Uhr aufgestanden, erstmal Halbmarathon gelaufen, vor dem Frühstück. Und, und ich musste halt immer so ein bisschen das Extreme gehen, habe ich das Gefühl. Und sie sagt halt, das hat mir so, klar, sie würde das jetzt nicht machen. Sie sagt halt, das ist verrückt, dass du sowas machst. Aber sie hat halt auch gesehen, dass ich mich damit richtig gut fühle, und es ist jetzt keine selbstzerstörerische Tätigkeit gewesen. Und deswegen mit dem YouTube ist halt auch was Gutes, wo ich halt wirklich was dabei lerne. Dann habe halt mittlerweile jetzt die Community. Wir haben auch eine Discord-Community. Da sind jetzt auch schon fast 1000 Leute mit dabei, wo die Leute sich irgendwie austauschen können. Das sind viele Schüler und Studenten und teilweise auch Vollzeit-Softwareentwickler. Aber die sind alle so um die 20 rum, würde ich sagen, so das Durchschnittsalter.
Also fast so alt wie du.
Fast so alt wie ich, vom Kopf her, ja. Und genau, und die Leute tauschen sich dann halt gegenseitig aus, was mir dann halt auch Spaß macht. Und dann wird dann auch manchmal so Gruppentelefonate oder so, wenn die Leute halt einfach ihre Fragen stellen, weil sie sich nicht sicher sind, was sie studieren sollen. Und sie sieht dann halt einfach, dass ich halt wirklich da verbrenne, und das macht mir Spaß. Und sie weiß halt genau, wenn sie jetzt was dagegen hätte, dann hätte keiner was davon, dann wäre ich nur schlecht gelaunt, und wenn mir jetzt meine Hobbys verbieten werden.
Naja, ich meine, das ist ja nicht, die eine Sache ist ja nicht, das zu verbieten, aber ich meine, ich kann das, na, ich mache jetzt hier mit zwei Freunden nebenbei hier diese Lade-App, diesen Ladefuchs, ne? Und das bedeutet natürlich für mich auch, ich musste mir jetzt erstmal hier Android-Entwicklung beibringen. Und bedeutet aber halt im Umkehrschluss, ich arbeite auch tagsüber. Ich gehe also abends, manchmal mehr, manchmal weniger, gehe ich nochmal hoch und arbeite dann. Ne? Sie versteht das voll und ganz, weil sie das Problem versteht und weil sie versteht, dass ich da Spaß dran habe und so weiter und so fort. Aber sie sagt natürlich schon ab und zu so, also wäre jetzt schon irgendwie schön, wenn wir dann irgendwie zusammen, weiß ich nicht, entweder einfach nur pinnen oder wenn wir uns noch was, irgendwie einen Film angucken oder keine Ahnung, irgendwas. Und das ist natürlich was, das muss man abwägen, und das ist natürlich in Anführungszeichen der Nachteil, wenn man sich auch sonst noch mag, dass man dann sagt, ja, ich würde schon gerne irgendwie noch Zeit mit dir verbringen, dann so, ja, okay, verstehe ich.
Ja, es geht halt alles um die Balance. Ich meine, nicht nur die Zeit, die man zusammen verbringt, sondern es gibt ja auch Sachen, die man halt einfach zu erledigen hat. Ich meine, den Haushalt, und ich meine, die hat ein Kind, und das ist ja logisch, dass ich meine, die wird sich schon den richtigen Mann geheiratet haben, der jetzt nicht den ganzen Tag nur am Computer sitzt und sich um das Kind kümmert. die denkt schon, okay, der sitzt gerne am Computer, aber ich weiß, wenn wir jetzt ein Kind zusammen haben, dann wird er auch Zeit mit dem Kind verbringen wollen.
Klar, also ich meine, die Prioritäten sind natürlich dann immer ganz klar. Also was ich natürlich damit auch ein bisschen sagen soll, solange du halt natürlich dann für dich die Prioritäten irgendwie in eine geordnete Reihenfolge bringst, ist das wahrscheinlich auch immer kein Problem. Also,
genau. Ja.
Nachdem ich dich ja so ein bisschen kenne und du da so ähnlich tickst wie ich, und das, was du gesagt hast, so mit diesem ganz oder gar nicht, das kann einem halt auch oft mal so ein bisschen irgendwie auf die Füße fallen, weil,
natürlich.
Man sich halt schon oft echt viel zu krass in Dinge reinkniet, und links und rechts, also so geht es mir zumindest ab und zu, links und rechts einfach nicht mehr sieht, was da sonst noch so passiert. Und das ist manchmal schon ein bisschen schwierig.
Wie gesagt. Ja, man muss halt einfach dann, die muss halt auch in der Beziehung, aber die Kommunikation stimmen. Ja. Ich meine, wenn sie dann sagt, so, hey Kevin, jetzt lass mal Abendessen haben oder so, dann muss ich halt auch verstehen, okay, solltest du vielleicht doch mal eine Pause machen.
Ja, ja, genau. Also man muss halt in der Lage sein, vernünftig miteinander zu kommunizieren. Also es ist generell ja auch ein sehr, sehr hilfreiches Ding in so einer Partnerschaft. Aber
genau.
Ja, klar. Noch so eine ganz andere Sache. Also die eine Sache, die du vorhin ja schon gesagt hast, hier, du musst dir Musik irgendwo hernehmen. Du hast hier zum Beispiel ein ganz schickes Logo. Hast du das machen lassen oder ist das selber gemacht?
Das habe ich machen lassen. Das habe ich bei Fiverr machen lassen.
Mhm. Kenne ich irgendwo her? und sehr gut. Also dann kommen wir zufällig dahin, was ich fragen wollte, weil das Fiverr ist dann eine Ressource. Du hast vorhin schon deine Quelle für Musik angesprochen, weil ne, man hört schon, du benutzt Musik und Musik hilft einfach wahnsinnig viel, um Stimmungen zu erzeugen in Videos und so weiter und so fort.
Ja, und es ist auch nicht einfach, gute Musik zu finden, ja, die man auch benutzen darf.
Ja. Also ich habe das am Anfang halt gemacht, als wir Podcasts gemacht haben und halt einfach keine Kohle hatten, weil wir studiert haben und was weiß ich was. Und dann suchst du halt Creative Commons Musik, die du benutzen darfst. Und es gibt halt viel, aber es gibt halt leider auch viel Schrott. Und das ist super schwierig. Und inzwischen, ich zahle lieber was für Musik, die halt einfach genau das tut, was ich von ihr möchte.
Genau, und es ist ja auch nicht mehr so teuer. Also es sind jetzt, glaube ich, so... Wenn du es monatlich bezahlst, sind so 13 Euro, glaube ich. Und ich habe jetzt aber, glaube ich, 120 oder so bezahlt, damit ich es das ganze Jahr habe. Mhm. Und dann darf ich dann von so viel Musik benutzen, wie ich möchte. Und ich darf das, wenn ich einen Podcast hätte, könnte ich das auf einem Podcast benutzen, auf meinem YouTube-Kanal. Wenn ich Twitch habe, darf ich dann hier dort die Hintergrundmusik benutzen. Mhm. Und selbst wenn ich die Subscription irgendwann mal abstelle, die Videos, die veröffentlicht wurden während einer Subscription, die werden trotzdem noch weiterhin monetarisiert. Mhm. Also, genau.
Das ist schon ganz cool. Also, das nimmt einem einfach super viel Stress ab, besonders weil wir, also gerade hier in Deutschland ist natürlich auch die Rechtslage da ein bisschen komplizierter als in vielen anderen Ländern, also gerade so was GEMA angeht und so weiter und so fort. Weil oftmals wäre ja vielleicht das gar nicht so schwierig, eine Lizenz für einen Soundtrack oder für eine Musik zu bekommen, aber spätestens wenn die bei der GEMA ist, wird es halt super hässlich.
Genau.
Da hat man im Zweifel überhaupt keinen Bock drauf.
Was ich auch schon gemacht habe, ich kennst du den Kanal Dr. Watson? Der macht solche Erklärvideos über Wissenschaft und so weiter.
Also ich würde jetzt wieder sagen nein, und wahrscheinlich, wenn ich jetzt danach suche, dann stellt sich raus, ah ja, nee, klar, ja doch.
Der benutzt so eine bestimmte Art von Musik und der hat auch so eine Abspannmusik und die habe ich ihm eiskalt geklaut, weil mir das Lied so gut gefällt. Und ich habe halt einfach direkt weil ich das Lied nirgends gefunden habe, also die ganze Musikpalette. Und dann habe ich halt tatsächlich einfach ein bisschen Research gemacht und habe nach dem Künstler gesucht. Und das ist auch ein Informatiker, ich glaube, der macht SAP-Entwicklung oder so. Und der macht im Hobby, zu seiner Hobbyzeit macht er halt einfach so Musik. Und dann habe ich ihn angeschrieben und habe ihn gefragt, ich glaube, aus Köln kommt er, und habe ihn gefragt, ob ich seine Musik benutzen kann. Dann sagt er, ja, natürlich, voll gerne und so weiter. Hat ihn auch gefreut.
Cool.
Und dann habe ich halt ein paar Mal mit ihm geschrieben und so weiter. Und seitdem benutze ich halt einfach seine Musik. Und ich verlinke halt immer seinen Kanal unten in der Videobeschreibung. Mhm. Und er macht ganz coole Musik und benutze ich dann halt auch von ihm. Und es funktioniert halt auch einfach, die Leute direkt anzuschreiben.
Ja, ja, absolut. Also oft mal einfach fragen ist schon echt viel wert. Und,
genau.
Ja. Es ist und so
er
lustig.
Hat mir dann die Videos dann natürlich, der hat mir die Musik dann in seiner besten Qualität dann noch per E-Mail zugeschickt.
Das hilft.
Ja. Fragen hilft, kostet nichts.
Total. Also wir sind ja auch in so einer Welt angekommen, zumindest hier wieder mal in unserer Blase, wo es völlig normal und okay ist, irgendwie sich gegenseitig zu helfen.
Genau.
Und ich glaube, das ist was so aus dieser Softwareentwicklungsecke so mit rauskommt, weil ich meine, man kennt das aus genug anderen Branchen, wo sowas total verpönt ist und wo man halt auf keinen Fall so seine Geheimnisse weitergeben will. Und ich meine, ich vermute, dir geht's da ähnlich wie mir. In dem Moment, wo ich halt was gelernt habe, wo ich sage, ey, das hat mir voll viel gebracht, hätte ich ja gerne, dass das jeder andere auch weiß und von dem, was ich lernen musste, halt irgendwie profitieren kann.
Damit hat das ganze YouTube-Zeug ja angefangen.
Genau.
Und dann mache ich es jetzt dann natürlich jetzt auch noch. Also das war die ganze Idee dahinter, genau.
Ich meine, das siehst du ja natürlich, weil kein Mensch setzt sich hin und macht irgendwie Tutorials darüber, was ein Array ist, wenn man halt nicht davon ausgehen möchte, okay, das interessiert jemanden, ich kann hier jemandem was erklären, was ich halt nur weiß. Also so fing das bei uns ja an. Wir haben ja damals gesagt, okay, wir erklären einfach jedem in unserer Bubble dauernd oder in unserer eben vielleicht nicht Bubble, in unserem Umfeld, wie funktioniert denn das mit dem Internet und warum ist E-Mail-Verschlüsselung wichtig und so weiter und so fort, bis ich gesagt habe, naja, dann lass uns das doch einmal machen und in eine Kamera rein. Und so fing das halt bei uns an. Und das ist einfach, das ist super cool. Und man merkt halt immer mehr, dass viel mehr Leute in diesem Internet so ticken. Und da spielt natürlich diese Musikgeschichte halt voll mit rein. Also diese Musikgeschichte von dem Entwickler.
Mhm, genau.
Das ist schon sehr lässig. Du hast in 1, 2, 3 Videos immer mal wieder so, also du hast zum Beispiel diese Lampe, die du zur Verfügung gestellt bekommen hast, jetzt aktuell die Tastatur, die du zur Verfügung gestellt bekommen hast. Mhm. Wie lief denn das bei dir? Ist das so was, da kommen aktiv Firmen auf dich zu oder läuft das andersrum? Mhm,
beides, also sowohl als auch. Ich habe das jetzt, glaube ich, 3-mal gemacht, dass ich mit einer Firma so eine Kollaboration gemacht habe. Also ich habe da jetzt kein Geld dafür bekommen. Aber bei der Lampe war das so, dass BenQ mich direkt angeschrieben hat und hat mich gefragt, ob ich irgendwie ein Video darüber machen möchte. Und für mich war das so mein erstes Product Placement, Review, irgendwie Kollaboration. Deswegen wollte ich das unbedingt mal ausprobieren und zu schauen, wie das funktioniert und auch, wie sowas ankommt. Weil da ist, glaube ich, bei vielen YouTubern ist die Community ziemlich toxisch, wenn es darum geht, irgendwie, oh, deine Meinung ist gekauft und so weiter.
Ja, ja.
Und davon bin ich zum Glück verschont geblieben. Und dann die Tastatur von Keychron. Dort war das so, dass ich die Keychron K2, die habe ich mir irgendwann mal gekauft. Und da hab ich unten meinen Referral-Link in die Videobeschreibung reingesetzt. Und jedes Mal, wenn der Link benutzt wurde, um so eine Tastatur von denen zu kaufen, bekomme ich eine E-Mail davon. Und ich habe 50 oder 60 E-Mails, glaube ich, bekommen. Also so viele Leute haben halt meinen Link benutzt, um 10% zu bekommen. Ich habe halt gar nichts davon gehabt. Also ich habe halt einfach so einen 10% Gutscheincode bekommen für jedes Mal. Mhm. Aber die kumulieren sich nicht. Also ich kann mir jetzt 60 Tastaturen kaufen und bekomme bei jeder 10%. Also,
nice.
Ja, und dann habe ich Keychron angeschrieben, weil ich dieses K1-Modell so schön fand, weil es halt ein bisschen flacher ist, ein bisschen anderes Modell.
Ja, ja.
Und dann habe ich mit denen geschrieben und dann habe ich sowieso dieses Video geplant mit dem 10-Finger-System. Und dann habe ich sie halt einfach angeschrieben und habe gesagt, ja, die Leute fragen super oft wegen der Tastatur nach und deswegen bin ich im Überlegen, mir jetzt die andere zu holen, aber gibt es eine Möglichkeit, dass ihr mir die so zuschickt? Und dann haben die mir, war kein Problem, die haben sie dann zugeschickt und dann war das so. Und das andere war noch ein Schreibtisch, der höhenverstellbare verstellbare Schreibtisch.
Ach ja, genau, richtig.
Genau. Und dort war es so, dass ich wollte eigentlich gar keinen haben, weil ich halt mit meinem Schreibtisch zufrieden bin. Aber durch das, dass meine Frau jetzt mit mir im Zimmer sitzt und sie halt einen Schreibtisch gebraucht hat, habe ich dir gesagt, ja, schau dir mal die Schreibtische an, klick dir da einen zusammen, weil du kannst halt so das Gestell und die Oberfläche und die Größe und so weiter ein bisschen konfigurieren. Und dann habe ich halt gesagt, ja, das Modell würde ich gerne haben, weil ich wollte sowieso so eine Roomtour machen. Mhm. Und weil es halt auch ein Video war, was halt oft nachgefragt wurde. Und dann haben die den Schreibtisch zugeschickt und da stand zwar drin, also in der E-Mail stand drin und so weiter, ich darf es halt vertraglich nichts sagen, aber im Prinzip, was da halt drauf vorgeht, ist einfach nur, ich muss den halt einfach zeigen. Und da stand jetzt nichts drin, ob ich gut über oder schlecht irgendwie darüber reden soll, sondern einfach, der muss halt in dem Video irgendwie sein und ich kann für ein paar Worte darüber sagen und halt in meinen Videos darf es nicht irgendwie über Gewaltverherrlichung, rechtsradikales Zeug gehen und so weiter, weil die natürlich jetzt nicht. Die wollen jetzt nicht irgendeinem Nazi den Schreibtisch hinstellen, ja, und ja, sagen, klar, guck mal hier, der perfekte Nazi-Schreibtisch. Sondern,
ja, verständlich.
Aber die haben ja sich meinen Kanal natürlich davor schon angeschaut und haben dann gesehen, so okay, ja, mit dem können wir was machen. Und genau. Was sonst? Ich meine, da kommen ab und zu mal so E-Mails rein, irgendwie, ob ich da irgendwie ein Tutorial über irgendeine Software machen will und ich bekomme irgendwie 200€ dafür. Aber das mache ich dann halt nicht, weil dann ist es halt irgendwie so Videobearbeitungssoftware. die ich halt auch überhaupt nicht
benutze. Ja, ja, das macht ja auch.
Es fällt halt sofort auf, dass ich da, dass es dann, also es passt halt nicht zu dem Kanal. Ich meine, ich mache Videos über Homeoffice und Softwareentwicklung und ich sitze an meinem Schreibtisch und eine Tastatur ist da wichtig, ein Schreibtisch ist da wichtig und vielleicht so eine Lampe. Ja, braucht man nicht, aber ich meine, da versteht man schon, wieso ich das jetzt benutze. Und aber so eine Software oder irgendwie so eine PDF-Marker-Software oder sowas, also die ich noch nie gehört habe. Und und da denke ich mir halt auch, nee, also es passt ja, wer guckt sich sowas an?
Ja, ja,
und,
klar.
Ja, und das hieß dann auch bei so großen YouTubern, die irgendwie mal auf einmal so eine Kollaboration gemacht haben, die wahrscheinlich massig Geld dafür bekommen haben, dass solche Videos dann wirklich extrem schlecht geratet werden. Also von der Community und du schadest dir da, glaube ich, nach langfristig nur und
das ist,
will ja auch authentisch bleiben.
Das ist genau der Punkt am Schluss, ne? Weil also die wichtigste Währung, die du ja hast als Medienschaffender im weitesten Sinne, ist ja deine Reputation und dass dir Leute vertrauen und das Vertrauen deiner Zuschauerschaft in dich und das wenn du das halt aufs Spiel setzt und verkaufst quasi und die Leute halt da nicht mehr glauben, dann kannst du halt deinen Kanal zumachen. Weil, ne, was sollst du dann, also...
Nee, also ganz ehrlich, für so 100 oder 200 Euro mache ich mir jetzt nicht meinen Kanal kaputt, also nein, also wenn die mir jetzt irgendwie sagen, okay, da können wir was zuschicken oder so weiter, das könnte vielleicht ganz gut reinpassen, dann überlege ich mir das, deswegen habe ich es jetzt dreimal gemacht und das waren jetzt auch Dinge, die jetzt nicht irgendwie komplett out of context waren. Die Lampe, die passt es vielleicht nicht so gut zum restlichen Content, aber es gehört halt irgendwie zum Schreibtisch dazu. Und ich wollte es halt mal ausprobieren. Weil ich mir dann vielleicht auch gedacht habe, vielleicht wenn die Kollaboration gut ist, vielleicht kann man da auch irgendwie langfristig irgendwie was machen. Weil ich dann natürlich auch neugierig geworden bin, aber ich meine, ich bin jetzt halt auch nicht doof und sag halt zu allem ja.
Ja, verständlich, klar. Ja, spannend. Also was ein bisschen übel ist, ne? Ich habe dich immer verarscht wegen dieser Tastatur. Und ja. Ich habe mir die jetzt heute zum ersten Mal ernsthaft angeguckt und die ist schon, also für so eine mechanische Tastatur, echt nice.
Die ist gut, ne?
Also,
vor allem die ist auch für Mac kompatibel.
Ja, ja, das habe ich leider auch gesehen. Und die ist nicht so riesig hoch wie viele andere. Ach, es ist alles nicht so einfach.
Ja. Also, es gibt noch die K3 und die ist halt wirklich so eine Low-Profile-Tastatur, aber die kann man momentan, glaube ich, noch vorbestellen.
Die kannst du vorbestellen, nur genau.
Ja.
Also was mich so ein bisschen stört, ist, dass die keinen Numpad hat, weil ich
die gibt's doch auch
mit. Die K3 gibt's nur in der kleinen Version. Die K1 gibt's in der großen Variante.
Genau.
Ja. Es ist muss man da vielleicht nochmal Gedanken drüber machen.
Also ich bin sehr zufrieden mit der Tastatur.
Ja, also, ich muss die vielleicht mal anschreiben, weil ne, das ist sowas. Wir haben ja, aber das ist ja immer der Vorteil, wenn du also ne, was, es interessiert mich ernsthaft. Und jetzt ist natürlich wir haben schon ein paar Mal über mechanische Tastaturen gesprochen, weil Alex bei uns ja da komplett Amok gelaufen ist.
Also der hat sich eine gebaut.
Der hat sich selber eine gebaut. Das finde ich einfach komplett bescheuert, also momentan noch zumindest. Und das wäre jetzt so das erste Mal, wo man sagt, okay, das interessiert, würde mich jetzt tatsächlich ein bisschen interessieren, weil das so vielleicht der Sweet Spot zwischen dem ist, was mir gefällt und
preislich ist es auch noch okay.
Und das ist genau noch das andere, ne? Das ist, wenn du irgendwie 90 Euro für eine kabellose Tastatur mit Nummernblock bezahlst, das ist okay. Also das ist nicht wenig für eine Tastatur, aber also ich habe hier dieses schwarze Apple Keyboard. Das ist auch nicht viel billiger. Ne? Das
ja, nee,
im
nee,
Gegenteil.
Nee, genau. Ja, ja.
Also von daher, ja, man kann das ja mal probieren. Man kann ja einfach mal, da kommt wieder diese Tellerrand-Geschichte. Vielleicht muss man dann doch mal über den Tellerrand drüber gucken.
Also ich bin sehr zufrieden damit. Also die K2, die war mir wirklich, die war mir zu dick. Die war wirklich wahnsinnig dick. Dann haben viele Leute geschrieben, ja, die ist schon ganz gut. Man muss halt so eine Handballenauflage haben. Ja, aber ich kaufe mir jetzt nicht noch ein ganzes Ding drumherum, nur damit ich die Tastatur ohne Schmerzen benutzen kann.
Verstehe ich.
Und die habe ich dann, als ich die K1 dann zugeschickt bekommen habe ich dann meinem Discord-Admin, der halt diesen ganzen Server aufsetzt und sich halt um den ganzen Kram dort ein bisschen kümmert. Also der hat mich irgendwann mal angeschrieben, weil ich mit dem Discord-Server, als ich ihn aufgesetzt habe, und hat gesagt, ja, der ist noch Schüler oder irgendwie Auszubildender, der macht gerne solche Geschichten. Ob er das machen kann, ist ja hier Admin-Rechner und seitdem kümmert er sich halt drum und er macht das super. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gefragt, was er für eine Tastatur benutzt. Und dann hat er mir ein Foto geschickt und es war so eine, kennst du diese 10 Euro Dell-Tastaturen, die in den und hat er mir was zugeschickt und dann ist er, gib mir mal deine Adresse. Und dann habe ich ihm meine K1, meine K2 zugeschickt und dann hat er gesagt, viel Spaß damit.
Ja, krass. Ja, aber ne, das ist natürlich schön, wenn du sagst, okay, du, da kommt was rein über eine Kooperation und das Alte landet nicht irgendwie in der Schublade, sondern wird halt weiter benutzt. Das ist schon ganz nett.
Ja. Also ich bin ja generell dafür, Sachen nicht wegzuschmeißen, sondern.
Ja, das macht schon Sinn. Ja, auch die K1 in der kleinen Variante ist nicht so verkehrt, ne? Weil die Cursor-Tasten an der richtigen Stelle.
Ja, die hat ein bisschen mehr Platz, genau. Ah.
Ich schreib die mal an. Ja. So eskaliert es dann. Ach ja. Ja, ich bin echt gespannt, wie das, wie es weitergeht, ob die Schlagzahl so bleibt. Ich gucke das weiterhin sehr, sehr gern. Mhm. Ich hoffe vor allem, normalerweise, wir haben ja uns früher so einmal die Woche irgendwie zum Burgeressen getroffen. Oder
zwei. Ja.
Na, das fehlt einem schon irgendwie.
Das nervt. Also ich vermisse es schon.
Ja, das ist. Ich hoffe, dass das, dass das absehbar wieder geht. Das Schlimme ist, momentan sehe ich es halt immer noch nicht.
Ne, es wird ja immer schlimmer.
Ja.
Das ist einfach ja. Trotzdem. Man denkt halt so, ja, nach Corona. Also, was heißt nach Corona?
Ja.
Was heißt das? Wann ist das?
Das ist einfach zum Kotzen. Naja, das ist. Naja, ich meine, wir können nichts anderes machen, als gerade damit leben und warten, bis das halt vorbei ist. Und irgendwann muss es vorbeigehen. Mhm. Und mal schauen.
Ja, und solange das noch so läuft, machen wir einfach weiter YouTube und Podcasts.
Ja, genau. Ja, wir haben uns ja ab und zu mal virtuell zum Essen getroffen, aber es ist einfach schon nochmal was anderes als echt. Also es ist besser als nix, aber...
Ich schaue dir ja ab und zu mal beim Kochen zu, wenn du nachts dann kochst, dann, weil das ist dann gerade meine Zeit, wo ich mit dem Hund die letzte Runde gehe.
Ja.
Und dann schaue ich dir halt beim Kochen zu und höre ein bisschen halt der Unterhaltung.
Ja, ist aber lustig, ne, weil also ich koche dann irgendwie abends ab und zu Dinge vor und es ist schon irgendwie nett dann zu sagen, okay, dann schmeißt du halt einen Livestream an, weil es halt so einfach geht inzwischen.
Ja.
Und am lustigsten ist halt, wenn dann irgendjemand anders auch Zeit hat und dann sich damit reinklemmt, um halt dann so ein bisschen quatschen und Leute zuhören und Kommentare schicken. Ich brauche natürlich dann dreimal so lang zum Kochen, aber es ist halt irgendwie auch nett, weil man plötzlich so ein bisschen soziale Interaktion hat, die man normalerweise nicht hätte. Und das ist schon ganz nett. Mhm. Ich mag das.
Ja.
Ja. Ja, dann eine Stunde, 15 Minuten.
War auch ein interessantes Gespräch.
Ja, die Zeit vergeht dann immer schnell, wenn man so ein bisschen Quatsch hat, über das man so reden kann. Und ich war gerade vorhin so ein bisschen irritiert, weil ich guckte so, also du hast so geredet und ich denke mir die ganze Zeit, boah, das Audio und Video ist super krass, Lippenasynchronisation. Warte mal, wir telefonieren ja nur und es lief ein Video gerade von dir und ich dachte mir die ganze Zeit, das stimmt alles nicht, das passt überhaupt nicht zusammen. Und es lief dein Tastaturvideo, dein 10-Fingersystem-Video und es hat einfach hinten und vorne nicht gepasst und dann, so leicht lässt man sich überlisten. Naja, dann vermutlich werden wir beide mal anfangen zu arbeiten langsam. Arbeitstag der ruft dann doch.
Ja, und, leider.
Aber gibt Schlimmeres. Wir haben uns das ja irgendwie so ein bisschen ausgesucht. Und ja, ich.
Wir haben auch Hunger und so weiter.
Das ist ja immer so das Problem, ne?
Ja, wir müssen ja auch leben.
Ja. Ich sehe dich dann wahrscheinlich spätestens nächsten Mittwoch oder Donnerstag. Also ich dich zumindest.
Und ich höre dich später, wenn ich jetzt. Ich muss gleich mal ins Büro gehen, um den Hund abzuholen, weil der bei einer Arbeitskollegin war. Und dann werde ich euch zuhören. Das ist so mein. Typisches Ding, dann zur Arbeit zu spazieren und dann Bits und so
anzuhören. Da ist es immer ein Vorteil, wenn man 4 Stunden lang einen Arbeitsweg hat, besonders wenn man dann die Woche ins Büro geht. Ja. Das sind doch ein bisschen länger als die 8 Minuten, die YouTube empfiehlt. Naja. Ja, super gut. Vielen Dank. Ich hoffe, wir hören uns absehbar mal wieder.
Ja, ich hoffe.
Oder sehen uns vor allem absehbar mal wieder. Und in dem Sinne wünsche ich einen fantastischen Arbeitstag und immer viel, weiß ich nicht, Videokassette, viel SD-Karte in der Kamera.
Alles klar. Alles klar. Also. Frohes Schaffen.
Ebenso. Vielen Dank.
Danke, Basti.
Ciao, ciao. Ciao. Und wenn du noch andere Podcasts von oder mit mir hören willst, dann hör doch mal rein, beispielsweise bei Bits und So unter bitsundso.de oder bei der Postshow unter postshow.de oder bei einem der Podcasts bei Compendion, bei denen ich mitgewirkt habe, zu finden unter compendion.net. Und möchtest du noch schlechteres Netz? Dann geh doch auf patreon.com/schlingel, um mich zu unterstützen. Würde mich echt freuen. Danke fürs Zuhören. Bis bald.